Du bist die Stimme, die mich ruft, habe ich ganz am Anfang gehört. Und heute oben geht es um den Ruf. Gott ruft Menschen. Wie ruft Gott der Mensch? Er redet sicher durch sein Wort. Durch das geschriebene Wort, das wir als Bibel kennen. Menschen haben das, was sie von Gott gehört haben, aufgeschrieben. Andere Menschen haben das geprüft und können sagen, wohl, das ist das Reden von Gott. So redet Gott mit uns. Wir haben auch im Lied haben wir gesungen, die Himmel, die rühmen der von Gott und verkündigen sie, was der Schöpfer alles geschaffen hat. Wenn wir in der Natur draussen sind, Natur redet zu uns und sagt, es gibt ein lebendiger Gott. Wenn man an die Sterne schaut und sieht, wie viel es sind an der Zahl und es gibt keinen Zusammenbütsch, es klappt alles. Und die Erde ist eine Kugel und fliegt durchs Weltall und alles ist geordnet. Wir müssen uns nicht ängstigen. Gott redet durch das Sichtbare, aber er redet auch durch das Unsichtbare. Sichtbare, so sagt uns der 2. Korintherbrief, das ist nur zeitlich beschränkt. Das, was wir sehen mit unseren Augen, das ist zeitlich beschränkt. Aber das Unsichtbare, das ist ewig. Also Gott zeigt sich im Sichtbaren, aber auch im Unsichtbaren. Seine Grösse, seine Macht, seine Allmacht. Frage an uns alle. Kann man Gottes Reden heute noch hören? Ist Gottes Losen auf Gott, ist das heute noch erlebbar? Und wenn ja, wie kann man Gottes Reden vernehmen? Wie hört man den Ruf von Gott? Diesen beiden Fragen wollen wir ein bisschen nachgehen. Eli war Priester in Shiloh, in Israel. Seine Söhne Hophni und Phinehas haben von Gottes Wort und Gottes Reden gar nicht viel gehalten. So lesen wir im 1. Samuel Buch, dass das Reden von Gott dazumal zu dieser Zeit sehr selten war in Israel. Weil die beiden Söhne vom hohen Priester, eben der Hophni und die Phinehas, die sind bestechlich gewesen. Ihnen ist nicht um Gottes Wort gegangen, sondern um ihren eigenen Vorteil. Sie haben das Volk nicht gerichtet nach Recht und Gerechtigkeit, sondern so, dass ihnen der Geldsäckel gefüllt hat. Der Samuel, das war ein junger Bursch. Und er ist von seiner Mutter ganz Gott geweiht worden. Der Samuel heisst von Gott erbeten. Und so war seine Mama auch eine Beterin. Sie hat Samuel von Gott wirklich erbittet. Sie war lange Jahre ohne Kinder und hat einfach vor Gott den Sohn erbittet. So war sie auch einmal im Tempel und der Eli hat sie beobachtet, wie die Hanna ohne laute Worte betet, hat sie nur die Lippen bewegt. Und der Eli hat zu ihnen gesagt damals, es ist jetzt dann jemand genug getrunken. Er hat gemeint, sie sei betrunken im Tempel. Gang jetzt. Und sie sagt, nein, ich bin nicht betrunken, sondern ich habe ein Herz voller Kummer jetzt bei Gott ausgeschüttet, weil ich keine Kinder habe. Und der Eli sagt auf das aber, gang, Gott wird dir dein Gebet erfüllen. Und von dann an war die Hanna fröhlich gewesen. Sie ist schwanger geworden. Sie hat ein Jahr darauf ein Büble können bringen in den Tempel. Und eben später ist der Samuel als Diener vom Eli im Tempel gewesen. Und weil das Wort Gottes dann rar war in Israel, hat man auch nicht genau gewusst, wie man umgehen mit dem. Vielleicht ist das auch eine Situation wie heute. Der Samuel hat den Auftrag gehabt, in der Nähe von der Bundeslade zu schlafen. Und in einer Nacht hört er seinen Namen rufen. Ja, was macht man? Man steht auf und geht schauen. Das ist sicher der Eli. Und er geht zu Eli und sagt, du hast mich gerufen. Eli sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen. Jetzt mitten in der Nacht. Gang, lieg und schlaf. So ist er gegangen und er hört die Stimme wieder. Und noch ein drittes Mal. Und dann hat es Eli erst geschaltet und hat gesagt, Kind, junger Mann, Gott ruft dich. wenn du das nächste Mal die Stimme hörst, zum vierten Mal die Stimme hörst, dann sag, sprich Herr, dein Knecht hört. Der junge Samuel war unverdorben und er hatte eine betende Mama gehabt. Sie hat ihn im Wort Gottes erzogen. So haben betende Mütter grossen Einfluss bis heute in unsere Gesellschaft hinein, weil sie nämlich Kinder können erziehen nach dem Wort Gottes, dem Gott wohlgefällig. Aus dem Samuel ist dann eben ein Richter und ein Prophet geworden in Israel. Er ist unbestechlich seinen Weg gegangen. Er hat auch eine Prophetenschule gegründet. Und ihr kennt vielleicht auch noch Geschichte, der Samuel hat ja dann den Saul zum König dürfen salben. Der Saul hat nicht recht tun. Gott hat den Saul verworfen, weil er nicht sich an Gottes Wort gehalten hat. Und der Samuel hat als Zweiter dann müssen den David zum König salben. Eines Tages ist es so wie gesehen, dass der Saul hat eben den David umbringen wollte. Und man hat dem Saul gesagt, er ist in der Prophetenschule. In der Nähe vom Prophet Samuel. Und so hat er drei Knechte geschickt und alle, die in die Prophetenschule gekommen sind, sind sie vom Heiligen Geist erfasst worden und sie haben angefangen zu prophetisieren. Und dann am Schluss ist der Saul selber gegangen, weil er hat gefunden, das kann es ja nicht sein, dass man dort einfach vom Geist Gottes ergriffen wird. Aber es ist ihm gegangen, wie seine drei Diener auch. Auch er ist ergriffen worden und auch er hat angefangen prophetisch reden. Und das hat dann ein Sprichwort gegeben, ist eigentlich der König Saul auch unter den Propheten. Also das Wort Gottes hat Wirkung. Die sehen, am Anfang war das rar gewesen, aber weil der Samuel treu war von seiner betenden Mutter, erzogen nach gemäßem Wort Gottes, hat das Wort wieder Einkehr gehalten in Israel. Der Predigttext heute, das ist auch eine Geschichte, die etwa gerufen wird. Und zwar ist es aus Genesis 12, 1. Mose 12, Geschichte vom Abraham. Ich lese euch die ersten paar Vers aus dem 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Der Abraham, dort heißt er noch Abraham, erhabener Vater. Später wird er Abraham genannt, Vater vieler Völker. Also der Abraham, ich mache es Einfachheit halber, einfach Abraham, weil das sie mir am besten gewöhnt. Er hat in Ur in Chaldea gelebt, eine Stadt voller Götzenbilder und Götzendienst. Aber in seinem Inneren hat er gewusst, es gibt einen unsichtbaren Gott. Eigentlich wissen alle Menschen, dass es einen unsichtbaren Gott gibt. Aber man macht sich lieber selber ein Götz, weil man nicht auf den unsichtbaren Gott hören will. Es ist nämlich nicht immer nur einfach, sein Wort zu hören, zu verstehen und nachher zu tun. Sicher ist der Abraham auch von Unsicherheiten und Zweifeln geplagt worden. Er hat nämlich mit niemandem wirklich offen über Gottes Reden können sich austauschen. Jeder hat seine eigene Götz gehabt und der Götz, mein Götz, ist dann besser als dein Götz. Das war dort auch so ein bisschen eine Haltung. Immerhin lesen wir, dass der Abraham mit seinem Vater und seinen Brüdern und der ganzen Familie ausgezogen ist aus Ur und sie sind bis nach Haran gekommen. Haran, das ist eine Stadt, die zwischen zwei grossen Handelsstädten ist und heisst so viel wie halber Weg. Also die Hälfte vom Weg hat der Vater auch noch mitgemacht. Dort ist dann der Vater Terach gestorben Und Gottes Rede ist nochmal zum Abraham gekommen und hat gesagt, jetzt ist aber Zeit, mach dich auf, der halbe Weg ist eben nicht der ganze Weg. So hat sich der Abraham aufgemacht nach dem Tod von seinem Vater mit seiner Frau Sarah und allen Knechten und Mägden, die er hatte, und seiner ganzen Herde, hat er sich aufgemacht Richtung Beersheba. Und der Lot, der Sohn von seinem verstorbenen Bruder, der ist auch mitgekommen. Offenbar lässt Gott uns Zeit. Lässt er Abraham Zeit und mit dem Abraham lässt er auch uns Zeit. Und er führt uns Schritt um Schritt. Wo der Abraham bereit war, Schritte zu tun, dann hat sich Gott noch mehr offenbaren können. Es war eine fortschrittende Offenbarung. Der Abraham war sich dem Risiko bewusst. Am Risiko, dass man scheitern könnte. Aber er ist in einem kindlichen Glauben gegangen, nicht in einem kindischen, sondern in einem kindlichen. Ein Kind vertraut doch seinem Ati und der Mama zu 100%. Ein Kind macht sich doch keine Sorgen, was wird ich morgen essen, was wird ich morgen anlegen, wird ich die Nacht zudeckt werden, ist jemand da, der für mich betet in dieser Nacht. Ein Kind macht sich keine Sorgen um das. Es weiss, Ati und Mama sind da. Das ist ihre, sie haben ja das Kind wollen und jetzt sollen sie auch zu dem Kind schauen. Das ist die Haltung vom Kind. Und so in diesem kindlichen Glauben, Gott der Abraham, Gott hat ihn ja gerufen. Gott möchte ja mit ihm Gemeinschaft haben. Also jetzt soll er auch schauen, dass es nicht scheitert. Der Abraham geht behutsam. Der Abraham geht sorgfältig. Auch immer in Absprache mit der Sarah, seiner Frau, und mit seinen Leuten, die ihn umgeben haben. Auch in Absprache mit dem Lot. Das sehen wir an paarne Ort, wie sie miteinander eben Situationen geregelt haben. Nichts ist überstürzt gemacht worden. So kommen sie gemeinsam nach Beersheba. Der Ort, das ist ein Brunnen. Und der Brunnen, das könnte so gleich viel heissen wie Schwur- oder Eidbrunnen. Dort hat nämlich Gott mit dem Abraham einen Bund gemacht und gesagt, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist am Abraham siehst du gewesen. Und Abraham hat genau das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Er hat auf die Stimme von Gott gelost und ist sorgfältig vorwärts gegangen. Schauen wir noch schnell die Lesung an, die wir heute gehört haben. Da geht es ja auch darum, dass Jesus selber auftritt, ein Wanderprediger. So ein Typ aus Nazareth, würde man heute vielleicht sagen. Also irgendein dahergelaufener Mann aus Nazareth. Was kommt schon Gutes aus Nazareth, hat der Nathanael gefragt. Und die Schriftgelehrten haben bestätigt, aus Nazareth, da kommt kein Prophet und schon gar nicht der Messias. Eine Zwischenbemerkung. Gott zeigt sich meistens als klein, unscheinbar, wir würden manchmal sagen, sogar wie minderwertig, auf jeden Fall bescheiden. Der Sohn von einem Zimmermann, das soll der Messias sein. Aber wenn er redet, dann kommen die Leute und wollen das Wort hören. Es ist ein Wort von Leben und ein Wort voller Hoffnung. Aus allen Städten kommen sie und wollen sie das Wort hören. Und wir wissen auch um die Kranken, die gesund werden, um die Lahmen, die wieder heim gehen können, um die Blinden, die sehend worden sind. Das sind alles die Zeichen, die ihm gegeben sind. Und weil er so bedrängt wird, sagt er zum Simon, der dort das Boot hat am Wasser, fahr mich ein bisschen raus. Und der Simon, das ist der, der noch Petrus geheissen hat, Simon Petrus, er hat das gemacht. Er ist mit Jesus rausgefahren und Jesus hat sich dort gesetzt, das war normal bei den Juden, der Lehrer, der setzt sich und die anderen stehen. Heute in unserer Kirche ist es eigentlich gerade umgekehrt. Der, der redet, der steht und die, die zulassen, dürfen sitzen. Aber das ist erst, dass man sesshaft geworden ist. Also dann hört Jesus aufreden und sagt zum Simon, fahr noch ein bisschen raus, dort wo das Wasser am tiefsten ist. Und jetzt ehrlich, wer kann etwas solches befehlen? Am heiter hellen Tag go fischen, das macht man jetzt einfach nicht, das ist zum Scheitern verurteilt. Und dann noch dort, nicht einmal dort, wo das Wasser seicht ist oder wenig tief, dass man den Fisch bald hätte. Nein, dort, wo es am tiefsten ist, also dort, wo es am wenigsten etwas nützt. Und jetzt die Reaktion von Petrus, der kann sagen, los, du magst ein guter Prediger sein, du magst Kranke heilen und Blinde sehend machen, das ist alles in der Ordnung. Aber vom Fischen hast du jetzt einfach wirklich keine Ahnung. Du hast jetzt einfach keine Ahnung vom Fischen. Der Simon sagt aber, Meister oder eben Lehrer, wir haben die ganze Nacht geschafft und wir haben nicht einen Schwanz im Netz gehabt. Aber weil du sagst, auf dein Wort hin, gehe ich jetzt und wir machen genau, was du sagst. Jetzt testen wir dich, ob du ein Prophet bist in Israel oder ein Plappermaul. Und ihr kennt die Geschichte, ihr habt sie gehört. Sie ziehen eine riesige Menge Fisch raus. Es ist wirklich ein Wunder. Mit dem hat niemand gerechnet, dass noch ein zweites Boot kommen muss und dass beide Schiffe gefüllt werden mit Fisch. Gott, oder sagen wir jetzt hier Jesus besser, Jesus gibt den Befehl raus, wo für uns wie Dummheit klingt. Und dort möchte ich das Wort anfügen, das auch zum heutigen Sonntag gehört, von Paulus. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit oder Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo sind die Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil er in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen, predigen wir Christus als den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Denen, die Berufenen, selbst aber Juden wie Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott zeigt sich sehr oft in der Schwachheit oder, um es ein bisschen despektierlich zu sagen, auch in der Dummheit, in der Torheit. Die Juden, die haben immer nach einem Zeichen gefragt. Jeder Prophet muss ein Zeichen haben. Der Mose hat ja den Stab gehabt und er hat den Stab blockiert und aus seinem Stab ist eine Schlange geworden. Das war sein Zeichen gewesen. Und andere Propheten haben auch ihr Zeichen gehabt, ein Wunder, das sie tun können vor dem Volk. Und auch Pharisäer sagen zu Jesus, du, wenn du ein Prophet bist, dann zeig uns ein Zeichen. Und Jesus sagt, das ehebrecherische Geschlecht will ein Zeichen von mir. Aber es gibt ihnen kein anderes Zeichen gegeben, als das von Jona. So wie der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch war vom Fisch, so wird auch der Menschensohn 3 Tage in der Erde sein und am 3. Tag auferstehen. Und da ist ganz klar die Erlösung angesprochen, die Errettung durch Jesus Christus, sein Tod, sein Leiden, sein Sterben, sein Tod und seine Auferstehung. Griechen, die fragen nach Weisheit. Immer wieder etwas Neues hören, etwas Interessantes, eine neue Weisheit, eine neue Philosophie. Das haben die Griechen wollen. Aber Jesus Christus, der Kreuzigte, der hat Das ist ihnen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Aber denen, die glauben, ist es Gottes Kraft. Denn das Schwache von Gott ist stärker als alle Menschen zusammen. Wenn wir im Lied 680 lesen, dort lesen wir davon im vierten Vers: Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt's dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Arbeit kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Wir dürfen auf die Wege gehen, wo Gott für uns parat hat. Der Abraham ist auf einen Weg gegangen, er hat das Ziel nicht gekannt. Gott hat ihn geführt. Die Jünger unter dem Petrus, also Simon Petrus, sie sind auf die Höhe vom Wasser gefahren oder in die Tiefe vom Wasser und haben einen Fischfang gemacht. Sie haben nicht gewusst, was das Resultat ist. Der Samuel hat auf Gott vertraut und er hat immer wieder einen Weg gefunden. Und darum werden wir dann nachher, nach der Predigt, nach dem Gebet, werden wir dann singen: Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Es geht darum, wer mit Gott unterwegs ist, das ist immer Bewegung. Mit Gott unterwegs sein ist nicht Stillstand, es ist nicht ein Sitzen und ein Ausruhen, sondern es ist ein stetiges Vorwärtsschritten. Behutsam, sorgfältig, vorsichtig. Es ist nicht ein Schnelllauf, sondern ein ruhiges, bestimmtes Vorwärtsgehen. Das sehen wir beim Abraham, das sehen wir beim Mose, Auszug aus Ägypten, die Bewegung. Und das sehen wir auch bei Jesus. Er ist immer wieder sorgfältig unterwegs gewesen. Und so wollen wir es doch machen, wie der Abraham. Wir wollen es aufmachen, so wie Gott uns rufen tut. Oder so wie die Jünger, was am Schluss heisst: Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Amen.